Wer hat die Wahl? Gespräche übers Wählengehen. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Wer hat die Wahl? In diesem Podcast treffen JournalistInnen und PodcasterInnen auf Menschen, über die viel gesprochen wird, aber die selbst selten zu Wort kommen. Es geht um die Wählerinnen und Wähler. Was bewegt sie? Was bedeutet es für sie, zu wählen? Wo stehen sie politisch? Antworten auf diese Fragen wollen wir in den kommenden Episoden herausfinden. Für die erste Folge hat die Journalistin Anja Meyer mit ihrer Nachbarin Ilse Schneider gesprochen. Drei deutsche Staaten hat die 84-Jährige miterlebt. Aufgewachsen ist sie in Nazi-Deutschland. Ihr Erwachsenenleben hat sie in der DDR verbracht. Seit 1990 ist sie Bürgerin der Bundesrepublik und lebt in Brandenburg. Sie findet, Parteien müssen sich daran messen lassen, wie es um ihre Humanität steht. Als jemand, der sich seit Herbst 2015 für Geflüchtete einsetzt, bedrückt sie die Flüchtlingspolitik. Europa müsse sich einigen und helfen, meint sie. Warum sie dieses Thema besonders berührt, erläutert sie Anja Meyer.
Wer hat die Wahl? Zu dieser Frage spreche ich heute mit Ilse Schneider. Hallo Ilse.
Hallo.
Sie ist 84 Jahre alt und früher war sie Lehrerin. Ilse ist meine Nachbarin und deshalb duzen wir uns in diesem Gespräch. Wir leben seit, ich habe mal nachgerechnet, 14 Jahren jetzt schon Hecke an Hecke in einem kleinen Ort in Brandenburg im Landkreis Oberhavel. Und obwohl wir uns häufig unterhalten und viel eigentlich voneinander wissen, haben wir noch nie darüber gesprochen, ob und wen wir wählen. Das war eigentlich bis jetzt kein Thema und deshalb freue ich mich, dass du dir eine halbe Stunde Zeit nimmst für mich, um dich darüber mit mir zu unterhalten. Meine erste Frage ist eigentlich, ich gehe mal davon aus, dass du wählen gehst, Ilse,
ja,
oder?
Schon immer. Und immer, wenn es nötig ist.
Immer, wenn es nötig ist, ist auch interessant, weil nötig ist ja auch die Frage, ne?
Also ja, lass uns das. Wir haben ja verschiedene Systeme erlebt, ja, und deshalb verschiedene Arten von Wahlen.
Ah, okay. Wir kommen ja beide aus der DDR. Ich nehme an, du spielst darauf an.
Ja.
Bist du in der DDR nicht wählen gegangen?
Doch, aber eine Formalität, die ohne Inhalt war.
Ja. Ja, das waren die, wie hieß denn das?
100%.
Die 100%-Wahlen.
Ja.
Stimmt, das waren die Kandidaten der
Nationalen Front.
Und das war quasi eine Einheitsliste, man hat gar
so
keine...
So ist es. Nicht nur einer Partei, sondern eben der Nationalen Front, zu der dann auch die Gewerkschaften und so weiter gehören.
Krass. Ja. Aha. Stimmt, das hieß ja so kreuzen, ne? Einfach sein Kreuz machen.
Ja.
Und Zettelfalten hieß es, glaube ich,
ja,
in der DDR.
Ja, ja, abnicken oder...
Man hat gar nicht zwischen Parteien gewählt, sondern man hat einfach das Paket gewählt. Und wenn man nicht gewählt hätte, war man quasi schon im Widerstand.
So etwa.
Ja. Im März 1990, also kurz vor dem Ende der DDR, wurde dort die letzte Volkskammerwahl abgehalten. Also die Volkskammer war dort das Parlament, hieß so. Zugleich war das auch die allererste freie Wahl. Also wenn man das heute mal googelt, über März 1990, erste freie Wahl. Kannst du mit deiner Lebenserfahrung erklären, warum sie bis dahin nicht frei gewesen ist? Also was sie zu einer freien Wahl gemacht hat?
Naja, die Anzahl der Parteien, die Auswahl zwischen den Parteien, die Auswahl zwischen den regierenden und oppositionellen Parteien, die ja schon ein bisschen mehr Inhalt dann bedeuteten, die Koalition oder Einzel- oder Opposition. Das war alles neu für uns. Und in unserem Ort erschienen plötzlich Gruppierungen, die wir nie zuvor geahnt hatten. Eine SPD, eine CDU und so weiter, was ganz schnell eben auf die Beine gestellt wurde.
Mhm.
Und in dem Vorfeld davon war auch eine Gruppe von Leuten bei mir und hat mich gefragt, ob ich mich vielleicht auch parteilos für die CDU-Liste aufstellen lassen würde. Und es sind natürlich Leute aus dem Ort gewesen, die ich kenne, die ich gut kenne, die ich nett fand, die intelligent und wirklich wählbar gewesen wären, für mich aber nicht, weil sie alle mit der CDU unser größtes Problem, nämlich Rückgabe vor Kauf, eben einfach nicht akzeptieren oder durchsetzen wollten und unsere Wünsche nicht berücksichtigt haben.
Ja klar, das war im ländlichen Bereich. Ja, das war wahrscheinlich im ländlichen Bereich ein Riesenthema damals. Ja, ne? Können die Leute in ihren Häuschen bleiben oder
nicht?
Ja.
Und das betraf hier im Ort eine sehr große Menge von Leuten. Und das war unser Problem. Und mit diesem Gegensatz konnte keiner hier so recht zufrieden sein und leben. Und deshalb habe ich gleich gesagt, da sind sie bei mir an der falschen Stelle.
Warum sind die gerade auf dich gekommen?
Das weiß ich nicht. Es kann nur sein, dass ich eben hier 20 Jahre in der Schule als Lehrerin war, mit dem schönen Unterrichtsfach Sport unter anderem. Und da sind dann sehr viele Verbindungen zu den Vereinen natürlich entstanden. Und die Handballer und die Fußballer, die kannte ich alle sehr gut, ob Männlein oder Weiblein, Jungs oder Mädchen. Und hatte eigentlich auch zu vielen Elternhäusern von der Schule aus gute Verbindungen.
Das ist eigentlich interessant, weil zu DDR-Zeiten war ja nur die Frage, bist du in der Partei oder nicht, ne? Und plötzlich gab es irgendwie so viele Parteien.
Ja, genau das. Das war der ganz entscheidende Punkt, der es von der sogenannten unfreien Wahl unterschied.
Du bist 1937 geboren. Mhm. Wo eigentlich, in Berlin?
Nein, seltsamerweise in Mexiko. In Mexiko, weil meine Eltern zu der Zeit dort gearbeitet haben, beziehungsweise mein Vater dort gearbeitet hat. Und wir sind dann aber im Jahre 38, Ende 38, wieder nach Hause gekommen, weil die Firma sich in drei Teile zerlegt hatte, in drei gemeinsam Arbeitenden, die das einmal nicht mittragen wollten, zum anderen in die USA und einer nach Israel ausgewandert ist. Und da konnte mein Vater alleine dort ein Ingenieurbüro noch versuchsweise aufgestellt hatte, alleine aber ein bisschen vielleicht auch, kann ich aber nicht selbst genau einschätzen, auch mit Sprachschwierigkeiten und dem dort herrschenden System nicht so richtig zurande kam mit der wirtschaftlichen Lage.
Das heißt, du bist aber quasi mit einem Jahr als kleines Kind nach Berlin gekommen und bist auch in Berlin aufgewachsen.
Ja.
Und hast dort auch den Krieg erlebt.
Bis auf eine zweieinhalbjährige Evakuierungszeit aufs Land, raus aufs Land. Und dann bin ich meine gesamte Schulzeit in mehreren Schulen in Berlin gewesen.
Im Prenzlauer Berg, glaube ich, ne?
Berg.
Du bist so ein richtiges Prenzlauer Bergkind.
Genau.
Kannst du dich an deine allererste Wahl erinnern, dass du das erste Mal wählen durftest? Ich habe mal gerechnet, das müsste so Mitte der 50er Jahre gewesen sein.
55, kurz vorm Abitur. Und wir haben ja in der Schule verschiedene Ansprachen gehabt vom Direktor, von Fachlehrern, die also entweder geworben haben für die FDJ oder für besondere Aktionen, zum Beispiel Propaganda-Einsätze in West-Berlin mit Flugblätter verteilen und so weiter. Und ja, was bei mir dazu führte, damals war ich in der jungen Gemeinde. Es gab ja noch keine Pionierorganisation so in meiner Grundschulzeit. Und das hat sich dann ja bis zur Konfirmation und danach lose zwar, aber immer noch mit Verbundenheit habe ich das eigentlich lange behalten. War noch jemand in meiner Klasse ebenfalls da. Und wir hatten gemeinsam da eigentlich sehr gutes Verhältnis auch zu dem Pfarrer und der ganzen Kirchengemeinde. Wir haben meine Mutter sehr unterstützt, die als Alleinerziehende mit vier Kindern äußerst schwer durch die Zeit kam. Und das gipfelte darin, dass ich also ein Abiturzeugnis gekriegt habe, in dem die Beurteilung anfing mit: Ilse ist nicht Mitglied der FDJ.
Das war das Entscheidende.
Da wusste jeder, was er von mir zu halten hat.
Ja. Aber okay, 1955, Wahl. Weißt du denn, was du dann gewählt hast? Also ich höre, du warst in der jungen Gemeinde, also in der Kirche. Ja. Wäre ja naheliegend, dass du da vielleicht CDU gewählt hast, die einzige christliche Partei.
Gab es die da noch?
Die gab es da schon.
Schon?
Denke doch.
55?
Ja, in der DDR gab es sie nicht? Doch.
Doch. Es so. Gab sie, ja, sie stand ja drauf, natürlich. Ja. Natürlich, aber war es da nicht schon diese Gemeinschafts...
Ach so, du meinst, dass man einfach die Liste wählen konnte? Nur. Ja. Ja, okay. Ja.
Das weiß ich nicht mehr genau.
Es ist so lustig, dass ich eigentlich im 21. Jahrhundert, obwohl ich es gerade erzählt habe, selber gesagt habe, mir nicht vorstellen kann, dass man keiner Partei die Stimme geben kann. Das ist jetzt das beste Beispiel dafür, für die Freiheit und die Unfreiheit der Wahl. Okay, aber gut, dann. Aber du kannst dich daran erinnern, wählen das gegangen ist, zu sein.
Ja.
Und, ja. Okay.
Eigentlich waren wir stolz erwachsen als Erwachsene, nicht erst mit 21 Jahren, sondern mit 18 wählen zu dürfen.
Du hast ja, glaube ich, auch Verwandtschaft in West-Berlin gehabt, in Westdeutschland.
Ja.
Hast du während der deutschen Teilung, also zwischen 61 und 89, die bundesdeutsche Parteipolitik beobachtet? Also in dem Sinne, dass du irgendwie dachtest, das bedeutet sozusagen auch etwas für die Menschen, die mir nahe sind?
Ja, das schon. Insofern schon, denn es ging ja immer darum, dürfen sie uns besuchen oder nicht. Ja, kriegen sie einen Passierschein, bekomme ich einen Passierschein. Meine Mutter war in West-Berlin mit meiner Schwester, einen Schwester. Die andere Hälfte, Schwester und Bruder, waren hier in Berlin, Ost-Berlin. Und das war für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zum anderen begann es dann ja auch mit dem Fernsehen eine sehr viel intensivere Beschäftigung mit Nachrichten an sich.
Hattest du das Gefühl, dass eine Seite sich mehr für die andere interessiert?
In politischer Hinsicht vielleicht schon. Aber ansonsten war, ich glaube, die Anteilnahme von westdeutschen Menschen sehr viel geringer, wenn sie nicht Verwandte hier hatten.
Mhm.
Ja. Nur die Verwandtschaft hat die Sache eigentlich so lange am Leben gehalten.
Mhm. Wenn heute Wahltag ist, es gibt ja verschiedene Wahlen, gehst du immer hin? Also gibt es auch Wahlen, die dir manchmal weniger wichtig erscheinen?
Ja, gibt es. Ganz unbedingt. Zum Beispiel, wenn meine Krankenkasse irgendetwas wählen will oder so, das mich weniger betrifft oder da bin ich überhaupt nicht informiert.
Mhm.
Okay. Ich finde es nur seltsam, dass es so viele Krankenkassen gibt.
Aber zur Bundestagswahl gehst du?
Immer.
Immer.
Auf jeden Fall.
Ja.
Weil ich denke, dass die Leute, die sich beschweren, meistens gar nicht wählen.
Mhm.
Die dann an.
Ja.
Ja.
Also das Verhältnis von Erst- und Zweitstimme, das war ja, also wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es in der DDR quasi nur eine Liste gab und plötzlich irgendwie Parteien und Opposition und KanzlerkandidatInnen und was auch immer. Hast du nach dem Mauerfall auch so lange gebraucht wie ich, um dieses Wahlsystem zu verstehen? Hast du irgendwoher Hilfe bekommen? Hat dir das mal jemand richtig erklärt?
Nein. Muss ich gestehen, dass ich das sehr auch unzureichend eigentlich nur informiert bin. Dass es eigentlich nur meiner Fantasie entspricht, wenn ich denke, die Listen, die die Partei aufstellen mit ihrer Rangfolge, die haben ja einen bestimmten Sinn, aber die sind nicht das Ergebnis der Wahl. Nicht?
Ja.
Die Erststimmen im Vergleich zur Zweitstimme, also für die Parteien.
Hättest du dir vorstellen können, wir führen ja dieses Interview für die Bundeszentrale für politische Bildung. Hätte es damals so eine große Aufklärungskampagne für Ostdeutsche gebraucht, um denen einfach mal simpel zu erklären, wie gewählt wird? Oder habe ich nur was verpasst? Vielleicht hat es ja die BPB sogar gemacht.
Möglicherweise schon. Ja, denke ich doch. Es wäre gar nicht schlecht gewesen, über die Nachrichten oder die Zeitung oder wie auch immer. Oder die Plakate, ja, oder wenigstens die Information vor Betreten des Wahllokals irgendwo groß publik zu machen. Das wäre schon ganz gut gewesen.
Ja, das wurde so vorausgesetzt, das kriegt ihr schon hin.
Ja, ja. Und da war ich auch mittendrin, denn ich war im Wahlvorstand hier in unserem Ort für diese erste freie Wahl.
Ach, ja. Interessant.
Habe ich dir das Bild noch nicht mal gezeigt?
Nein.
Nein. Ja, und da haben wir auch alle erstmal darüber gesprochen und versucht, uns das einigermaßen klar zu machen.
Ach, das ist ja interessant.
Ja.
Warst du eigentlich mal Wahlhelferin? Also sitzt du im Wahlbüro oder saßt
ja,
du im Wahlbüro?
Ja, das meine ich. Ja.
Okay. Ja. Also du bist dann eine von denen, ja. Aber heute nicht mehr, oder doch?
Nein.
Nee. Okay.
War ja dann schon aus dem Schulgeschäft raus und schon etliche Jahre und da war das nicht mehr so enge Verbundenheit mit der Elternschaft.
Dies Jahr werden ja vermutlich wegen der Corona-Pandemie viele Menschen per Briefwahl abstimmen.
Ja.
Machst du das auch? Erwägst du das?
In diesem Fall vielleicht, denn ich weiß, dass mein Sohn ja jedes Jahr in den letzten 30, 35 Jahren Briefwahl gemacht hat.
Und das musst du jetzt erklären, warum dein Sohn Briefwahl gemacht hat.
Weil er Rollstuhlfahrer ist und immer Schwierigkeiten hat, hier durch unsere schlechte Straße in die große, weite Welt zu kommen. Ja. Und rauszukommen. Und da denke ich mal, das ist so einfach und man kann sich vorher so wunderbar in Ruhe informieren, über den Wahlzettel diskutieren und das ist eigentlich auch eine gute Sache.
Also hat das was mit Corona zu tun oder nicht?
In dem Fall ja.
Ja,
ansonsten ist der Weg zum Wahllokal ein gemeinschaftlicher, weil man sehr viele trifft, die sonst nicht rausgehen.
Ich mache das auch gerne.
Ja.
Ich gehe auch gerne zum Wahllokal, weil man da die Nachbarn trifft.
Ja,
ja,
und so viele, die man sonst nicht sieht und man hört das Neueste aus dem Ort.
Genau. Der Wahlkampf, also die Werbung um deine Stimme wird ja wegen der Pandemie also vermutlich deutlich gedämpfter als sonst. Wenn jetzt sich jemand in die Fußgängerzone, nicht vorhandene Fußgängerzone in unserem Dorf hier stellt, dann würde, also schon wegen Kontaktverbot wäre das ja alles schwierig. Andererseits würde man sich auch nicht von einem Megafon irgendwie anblöken lassen. Kannst du sagen, wie du angesprochen werden möchtest als Wählerin oder wie auch nicht? Also gibt es Beispiele, wo du sagst, also das möchte ich ehrlich gesagt nicht, das können sie sich gleich sparen, das hat mich schon immer genervt.
Ja.
Oder andererseits, dass du denkst, schön wäre doch, wenn es mal so und so laufen würde.
Ich weiß, dass es Wahlveranstaltungen gibt und gab. Das heißt, irgendwo steht ein Sonnenschirm aufgespannt und irgendwelche Farben sind ganz extrem vertreten, damit man weiß, welche Gruppe sich dort präsentiert, aber das ist nicht so mein Ding, dorthin zu gehen und sie anzusprechen oder sich ansprechen zu lassen. Und weil ich denke, das ist so, so öffentlich, ja, ist das ein Freund. Klar sind sie immer freundlich und verteilen irgendwelche Nettigkeiten, aber das ist mir nicht so ganz.
Man weiß von vornherein, worauf es hinauslaufen soll.
Natürlich, oder? Es ist ja kein richtig, es ist eine Werbung, natürlich. Und wer es gerne mag, soll sich auch ein Blümchen abholen oder auch nicht, aber ich denke, mir ist es lieber, wenn ich ein konkretes Gespräch höre, wo über die Dinge gesprochen werden und ein bisschen zum Beispiel auch ein Talkshow oder was weiß ich mit guten Gästen, dass man da ein bisschen mehr erfahren kann, ja.
Mhm.
Aber oder auch wenn meinetwegen eine Partei einlädt zu einem Wahlgespräch und man ist interessiert an ihren Themen und an ihrer Partei, dann würde ich das schon mitmachen.
Mhm. Ja.
Aber die Überfülle von gleichlautenden oder fast gleichlautenden Plakaten an jeder Laterne, an jedem öffentlich zugänglichen Punkt, das ist mir manchmal, es ist irgendwo auch Verschwendung. Ja. Verschwendung von Ideen und die da so an einem vorüberrauschen und eigentlich nichts sagen oder sogar ganz abwegige Dinge, weil es lustig sein soll. Und das ist nicht so ein Wahlkampf, der für mich irgendwas bringt.
Also habe ich das richtig verstanden? Du würdest eher Richtung Fernsehen, Zeitung,
ja.
Vielleicht mal einen Flyer im Briefkasten.
Auch das,
ja.
Wenn er gut aufgemacht ist, dass man Interesse hat, ihn zu lesen.
Ja. Es gibt ja immer mal wieder Initiativen, das Wahlalter auf 16 herabzusetzen. Was hältst du denn davon?
Das ist eine ambivalente Sache. Das würde ich, weiß ich nicht genau, ob ich da zustimmen kann. Ich glaube, dass die jungen Leute gerade in einer Phase des Widerspruchs sind und aus Prinzip dagegen sind, was so vielleicht im Elternhaus geschehen ist in Richtung, Lebensbildungsweg. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich ganz pfiffige junge Vereinigungen, die durchaus Recht haben, wenn sie auf die Straße gehen und sagen, Fridays for Future.
Ja. Na, das ist die Zukunft, die wir nicht mehr erleben werden, aber die sozusagen schon mal die Stimme erhebt.
Ja, natürlich.
Und angesichts der demografischen Situation, also die Gesellschaft ist relativ alt. Ist es vielleicht doch manchmal eine gute Idee, den Jüngeren stärker, also mehr Jüngere in eine Entscheiderposition zu holen?
Tja, ich weiß nicht, ob da die Erfahrung ausreicht oder ob eben auch der Widerspruch um seiner selbst willen praktiziert wird.
Verstehe. Für das Land Brandenburg sitzen ja im jetzigen Bundestag 27 Abgeordnete im Bundestag. Weißt du eigentlich, wer unseren Brandenburger Wahlkreis 58 vertritt? Weißt du, wer dein Abgeordneter ist?
Also von welcher Partei meinst du denn?
Sag mal, weißt du von welcher Partei? Weißt du, wer das ist?
Ja, also ich kenne Heiner Klemp.
Nee, das ist Landtag.
Das ist der Landtag. Im Bundestag.
Im Bundestag.
Naja, das ist Björn Lüttmann.
Das ist auch Landtag.
Auch Landtag. Oh, da bin ich auf einem ganz falschen Fuß.
unser Wahlkreis, 58 Oberhavel, Havelland 2, also ist sehr weit, sehr weit Richtung Westen zieht er sich, wird von Uwe Feiler vertreten. CDU. Klingelt.
Uwe Feiler.
Der ist Landwirt im Havelland und parlamentarischer Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium. Ja. Wüsstest du jetzt, wenn jetzt etwas, du hast ein Problem und du findest, darum sollte sich mal mein Abgeordneter kümmern, wüsstest du, wie du den erreichen kannst?
Nein.
Interessant.
Im Ministerium, über das Ministerium.
Naja, das ist ja
er sein... Er müsste ein Büro, irgendwie erreichbares Büro hier haben.
Ja, hat er auch. Aber es ist interessant, dass du das nicht weißt.
Nein.
Das geht ja vielen Bürgerinnen und Bürgern so. Ja. Das ist immer interessant, dass die Abgeordneten, wenn man mit ihnen spricht, sagen viele, also ich höre dies und jenes im Wahlkreis. Meine Bürger, die rennen mir die Bude ein. Und wenn man dann mal in den Wahlkreisen fragt, wissen oft viele gar nicht, wer ist eigentlich mein Abgeordneter?
Ja.
Und wie erreiche ich den eigentlich? Also, wo wohnt der? Also, das ist ganz interessant. Aber trotzdem, man kann ihn natürlich einfach googeln und dann hat er eine Seite. Also, er ist schon erreichbar. Wollte ich mal wissen, ob das dir auch so geht. Dann wollte ich dich noch was fragen zur Vielfalt der Koalitionen und der politischen Bündnisse. Seit die AfD in den Bundestag und in die Landtage eingezogen ist, ist es vorbei mit so übersichtlichen Koalitionen. Also links, rechts, liberal, konservativ. Und nach der Bundestagswahl 2021, also dieser jetzt, könnte sogar eine Dreierkoalition die Bundesrepublik regieren. Wie fändest du das? Also mehr Parteien, die miteinander reden müssen.
Das wird bestimmt in vielen Fällen, nicht oder seltenen Fällen nur einstimmig irgendetwas auf den Weg gebracht werden. Es wird bestimmt sehr viele Diskussionen, sehr viel mehr diskutiert werden. Offene Diskussionen, sehr schön. Aber es kann natürlich auch, wenn die Parteien um ihre eigene Vormachtstellung kämpfen, zu Blockaden kommen, ja? So dass manche Dinge nicht so schnell geschehen, wie sie geschehen könnten, wenn sich nur zwei einigen müssen. Also das wird schon ein bisschen schwieriger. Aber ob es besser oder schlechter ist, das bleibt abzuwarten, wenn man erst einmal das erlebt hat.
Ja. Naja, es war ja immer so, zwei Parteien koalieren und bestimmen für 4 Jahre die politische Agenda. Und in einem Dreierbündnis wird es sehr wahrscheinlich noch mehr Streit geben und also auch mehr Zeit brauchen, um Entscheidungen zu fällen. brauchen wir das eigentlich? Also es ist ja gerade, wir erleben ja in der Corona-Pandemie, wie wichtig es manchmal sein kann, dass schnell entschieden wird und pragmatisch.
Das denke ich auch. Das wird schwieriger werden in einem Dreierbündnis. Und schon aus dem Grunde, glaube ich, meine Meinung tendiert eher dazu, es bei zwei zu belassen. Aber es wird, wenn man sieht, wie schwierig eine oder zwei Schwesternparteien es sich schon tun, um eine Entscheidung zu finden.
Du meinst CDU und CSU, ja, ja, wenn die sich schon nicht einig sind.
Ja, dann kann das. Und dann ist ein schnell kaum denkbar.
Mhm. In der Corona-Pandemie haben wir ja hautnah erlebt, was es für jede Bürgerin und jeden Bürger bedeutet, wenn politische Interessenvertreter uneins sind. Das ist natürlich im Wahlkampf nochmal verschärft sich das, weil jede Partei natürlich versucht, ihr Profil zu schärfen. Hast du vielleicht eine Idee? Also das wäre natürlich toll, wenn du diese Idee hättest, dann könnte man die sofort umsetzen, wie schneller zu Ergebnissen gekommen werden könnte. Also im Moment in dieser Krise, in der das Land steckt, ist ja vor allem Zeit eine Riesenfrage. Und kannst du dir vorstellen, zum Beispiel mehr direkte Demokratie oder es gibt irgendwie, der Bundestag sollte stärker einbezogen werden in Entscheidungen oder wie auch immer?
Dass das ein wichtiger Punkt ist, ist mir klar. Aber das Wie ist ja wirklich ein gordischer Knoten. Ja? Ist es möglich, immer ein Gremium davor zu schalten, das über einen Streitpunkt in ungerader Zahl eben eine Entscheidung in dem Fall mit D zum Ende bringen kann, ja? Das wäre schon gut, aber vielleicht, ich weiß nicht, ob es so wie das oberste Präsidium oder der Supreme Court oder was weiß ich, Oberlandesgericht und so, dass ein Endpunkt da sein muss, der dann eben meinetwegen auch anonym oder was, irgendwie diese Frage zu einem Ende verhilft.
Hm. Du bist ja seit Jahren mit Geflüchteten befreundet, also seit 2015 ist das so. Hm. Ich weiß das, weil wir ja Nachbarn sind, also du hilfst ihnen, sich hier zurechtzufinden, unterstützt manche im Alltag, bist auch mal so ein Anlaufpunkt, wenn es Kummer gibt. Ist dieses große Thema Flüchtlinge, Geflüchtete, Flüchtlingspolitik, ist es eigentlich 2021 noch so relevant angesichts der Pandemie? Also gibt es so eine Art Themenkonkurrenz?
Das glaube ich nicht, denn ich frage sie immer, wenn einer von ihnen, wenn ich ihn treffe oder spreche, wie sieht's aus in eurer Unterkunft? Gibt es einen neuen Fall Corona. Es gab einige wenige, sehr wenige erstaunlicherweise, die gleich isoliert wurden und dass keine weiteren Auswirkungen, keine nachfolgenden Infektionen oder Ansteckungen eben passiert sind. Das ist wirklich erstaunlich wenig gewesen. Aber alles andere ist unvermindert da. Es ist genau die gleiche Situation wie 2019, 18, 17, als die kamen. Die sind zu einem, in Anführungsstrichen, Interview, wie sie es selber nannten, ihre Befragung vor dem Entscheider über Ja oder Nein, bleiben oder gehen. Und die sind in der gleichen Situation noch immer. Mhm. Es hat sich kaum etwas getan. Mhm. Es fing hier an mit 200, 300 und 400 Asylanten in Lehnitz und es sind noch immer viele da von Anfang an. Viele, die sich durchgeboxt haben und bis zu einem Arbeitsverhältnis gekommen sind. Aber auch manche, die noch immer auf Stufe 0 hier sitzen und warten.
Also das Thema ist nicht gelöst.
Überhaupt nicht gelöst.
Mhm. Das war ja das Thema dieser Legislaturperiode eigentlich. Ja. Ne?
Und da muss ich sagen, dass die große Initiative Wir schaffen das hat uns zuerst wirklich mitgerissen. Und viele sind dafür gewesen und haben sich eingebracht und haben geholfen. Aber das ist alles verflacht, weil nichts vorangeht in der Auseinandersetzung zwischen den Duldungs- und Aufenthaltsverhältnissen. Mhm. Nichts geschehen.
Findest du, dass das Thema bleiben sollte der nächsten Koalition? Also
Auf jeden Fall. Das ist unmenschlich. Mhm. Ein junger Mann, der kommt, um zu lernen, einen Beruf zu erlernen und der es auch schafft und dann schließlich Arbeit hat. Gut, der kann Geld verdienen, aber es gibt welche, die das nicht schaffen, weil sie nicht die Unterstützung haben, weil sie nicht ein Berufsziel ansteuern können, was wirklich hier durchführbar ist. Mhm. Ja? Und ein Schweißer, der ein sehr guter Schweißer, der sogar Bilder mitgebracht hat von seinen Arbeiten, die er an Hochhäusern da Stahlträger zusammengeschweißt und was weiß ich. Und wirklich beste Zeugnisse aus heimatlichen Betrieben oder aus iranischen, wo sie meist vorher gearbeitet haben, die Afghanen, bringen kann. Und es ist unmöglich. Er kriegt keine Grundausbildung, um mit den entsprechenden Fachbegriffen auch hier eine Arbeit zu finden.
Sich einzubringen, ja. Also ich sehe, dieses Thema Geflüchtetenpolitik ist für dich nach wie vor wichtig. Gibt es eigentlich noch andere Themen, die mit denen PolitikerInnen dein Herz und deine Stimme erreichen könnten? Also gibt es für dich die wesentlichen Themen in diesem Wahljahr 2021, wo du sagst, regel das und ich wähle dich?
Tja.
Oder ich traue dir zu, das zu regeln.
Ich könnte jetzt keinen Namen so direkt sagen oder kein Thema auch, aber auf jeden Fall ist dieses Thema Flüchtlinge und Integration noch immer ein ganz wichtiges, denn es ist eine Sache des Vertrauens.
Mhm. Vertrauens in die Menschen.
Ja, einmal das und Vertrauen in die Politiker, die gesagt haben, das machen wir, das schaffen wir.
Mhm.
Da war für mich.
Ja, ich sehe schon, du bist jetzt so ein bisschen ergriffen, ne? Weil das offensichtlich, du hast denen vertraut.
Ja, das, natürlich. Das, ja. Fünf Jahre müssten doch reichen.
Ja, das stimmt, ja.
Ja.
Okay, jetzt bist du gerade ganz traurig, aber ich frage dich jetzt trotzdem, ich stelle dir noch eine letzte Frage, dann holen wir die Taschentücher.
Ja.
Hast du schon eine Idee, welcher Partei du am 26. September deine Stimme geben kannst oder willst?
Ja, sicher habe ich. Ich habe zwei Parteien auf meinem Schirm und denke darum, dazwischen muss ich mich ja dann entscheiden. Und das sind doch die Themen, die uns betreffen. Es gibt eine Partei, die sogar noch für den Frieden gewählt werden möchte oder als besonderes Thema es überhaupt auf dem Blatt hat. Und dass natürlich Klimafragen ganz wichtig sind, ist selbstverständlich. Genauso wie viele andere Dinge. Natürlich auch die schwierige Situation in der EU ein bisschen. Ja, da muss man schon sehen, wer zieht damit am richtigen Strang.
Okay.
Und da weiß ich schon ein bisschen, wo es hingeht.
Liebe Ilse, ich danke dir sehr für deine Auskunftsbereitschaft. Das hat mich, ich habe so viele Sachen gar nicht gewusst. Dankeschön. Wir sind uns jetzt wieder ein Stück näher gekommen. Ich danke dir und bin gespannt, wie es läuft bei der Wahl.
Ja, das läuft bin ich auch.
Für unser Land.
Wir sind alle sehr gespannt für dieses Jahr so schwierige Situation. Ja, klar, es hat so vieles, hängt davon ab, was die Politik macht, im wahrsten Sinne des Wortes, am seidenen Faden.
Dankeschön. Vielen Dank.
Aber gerne.
Das war der Podcast Wer hat die Wahl? Mit Anja Meyer und Ilse Schneider. Redaktion Mareike Bier, Marie-Therese Gröne, Nikolas Rose und Miriam Vogel. Produktion 1. Studio. Wenn Sie mehr zum Thema Wahlen erfahren möchten, schauen Sie doch mal auf www.bpb.de vorbei. Dort können Sie auch das neue BPB-Magazin bestellen. Auf 40 Seiten erfahren Sie dort Wissenswertes zur Bundestagswahl am 26. September.